Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, Schwester Teresa in Katalonien. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Es ist kein großer Kreis geworden, offenbar ist das Thema für viele Menschen völlig langweilig. Aber ich habe das manchmal schon erlebt, dass Veranstaltungen dann nicht gut besucht waren und manchmal wurden es die besten Gespräche. Es kommt ja nicht auf Masse, sondern ob man Lust hat, miteinander zu sprechen, ob man neugierig ist aufeinander, ob man was lernen will vom anderen. Das sind ja die wichtigen Kriterien. Und insofern freue ich mich auf diesen Abend in vielfacher Hinsicht. Die Guardini-Stiftung richtet in diesem und im nächsten Jahr eine Vortragsreihe oder Gesprächsreihe aus zum Thema Brücken statt Brüche. Und das Leitmotiv ist Nachhaltigkeit als Rezept gegen den Klimawandel. Falls Sie diese Einladung bekommen haben, haben Sie das vielleicht gelesen? Ich kann es als Einleitung nochmal vorlesen. Alles muss sich ändern, lautet der Imperativ. Ein so kategorischer Imperativ, dass bei Nichtgefolgung der Untergang der Menschheit befürchtet wird. Wir müssen genügsamer, weitsichtiger, globaler denken und handeln. Kultur, also das Menschengemachte, muss neu gedacht werden, vom Wesen der Dinge her, zum Schutz des Lebendigen. Aber ist der Beginn einer neuen Zeit immer das Ende der alten? Wie entsteht die Welt der Zukunft? Lässt sich das Gewohnte, Liebgewonnene, lassen sich Traditionen mit hinüberretten? In interdisziplinären Triangelgesprächen fragt die Guardini-Stiftung nach der Nachhaltigkeit der Kultur und Wegen zur Veränderung, Brücken statt Brüche. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen weiß, was mit den Triangel gemeint ist. Ich schaue auch beide Referenten an. Das ist ein Kernbegriff des guardinischen Denkens. Romano Guardini, der äußerst bedeutende Theologe, gerade der 20er und 30er Jahre, in Berlin auch, hat eben dieses Dreieck quasi aufgespannt. Die drei Pole sind Wissenschaft, Kunst und Glaube. Und für ihn spielt sich unser menschliches Leben ganz wesentlich zwischen diesen drei Polen ab. Und das ist das Leitmotiv auch der Guardini-Stiftung, taucht immer wieder auf, dieses Triangel, dieses Dreieck Wissenschaft, Kunst und Glaube. Und wir versuchen in den Gesprächen auch diese drei Aspekte, wenn möglich, immer gleichzeitig und wechselseitig zu berücksichtigen. Unsere Reihe also zum Thema Nachhaltigkeit als kulturelle Praxis. Wir haben 10 Gespräche konzipiert. 2 davon in der ersten Staffel sind bereits gelaufen. Im Sommer, einmal im Juli beide Gespräche, da ging es einmal um Essen und andere verlockende Dinge und dann ging es um Körper und Leib, Kult und Kultur. Die 2. Staffel beginnt mit dem heutigen Gespräch. Wir haben 3 Themen und das erste ist nachhaltig wohnen, was auch immer das heißen soll. Wir haben über dieses Gespräch, also ich habe noch nie eine Veranstaltung so mühsam vorbereitet wie dieses Gespräch, weil wir immer nicht so richtig wussten, was können wir denn jetzt dazu im Guardini-Dreieck auch noch sprechen? Und hatten zuerst vor, über Stadtentwicklung allgemein zu sprechen. Zum Beispiel so Themen wie, was passiert jetzt mit der Gentrifizierung oder was passiert zurzeit im Zeichen von Corona und Post-Corona mit unseren Einkaufsstraßen? Ein Konflikt, der schon seit auch Jahrzehnten im Grunde sich anbahnt. Und dann bin ich tatsächlich mehr zufällig in einer Deutschlandfunksendung auf das Thema Cohousing gestoßen und habe gedacht, das ist doch eigentlich eine interessante Frage. Zusammenwohnen und Zusammenwohnen, das wird doch auch in der christlichen Kirche und in vielen Glaubensgemeinschaften schon seit Jahrtausenden praktiziert. Also wir haben doch ein wunderbares Thema, quer durch die Zeit, diachron, mit großer Aktualität, ein bisschen out of fashion, wer geht schon noch ins Kloster? Aber von daher eigentlich ein spannendes Thema. Und dann hat mich gefreut, dass die Stiftung und unser Fachbeirat sich darauf eingelassen hat und gesagt hat, ja, dann versuchen wir das mal und darüber lassen sprechen. Vielleicht zur Konkretisierung des Themas noch einmal die Einleitung, auch um uns einzustimmen auf das, was so der Hintergrund dieses Gespräches sein sollte. Gerade in Berlin entfaltet sich wie unter einem Brennglas gegenwärtig die ungeheure Dynamik, der die vielbeschworene europäische Stadt unterworfen ist. Sie erlebt auf der einen Seite die erdrückende Macht des Marktes, das Ausbluten gewachsener Lebensräume durch Gentrifizierung, die Auslagerung immer breiterer, nur noch etwas ärmerer Bevölkerungsschichten an die Peripherie, die Verödung klassischer Einkaufsmeilen, die touristische Verhunzung nachgebauter Altstadt-Fake-Tales. Da sind aber ebenso die ungebrochene Attraktivität des Urbanen, das Neudenken von Mobilität und Verkehr, innovative Konzepte baulicher Verdichtung oder eben die Renaissance genossenschaftlicher Finanzierungs- und Wohnmodelle. Die Facetten des Veränderungsprozesses sind so vielfältig wie widersprüchlich. Wie können und wie wollen wir Menschen in Zukunft in Europa Städten wohnen und zusammenleben? Welche neuen, nachhaltigen Formen zeichnen sich vielleicht dafür ab? Das erste Guardini-Gespräch der zweiten Staffel spürt der Genealogie, den Chancen und den Herausforderungen von aktuellen Co-Housing-Projekten nach. Sie lassen nicht nur die scheinbare Dichotomie von Stadt und Land neu denken. Sie schlagen auch diachrone Brücken in uralte Erfahrungen, denn ist nicht selbst das in einem Kloster zusammenleben ein schon Jahrtausende altes Mehrgenerationen-Co-Housing-Projekt. Gerade im Zeichen der aktuellen Koalitionsgespräche auf Bundes- wie auf Landesebene hier in Deutschland steht auch die Zukunft des Wohnens aktuell wieder einmal im Fokus des öffentlichen Interesses. Auf der einen Seite steht plötzlich mehr als je zuvor das eherne, seit den 1950er Jahren gepflegte Wunschbild des Einfamilienhauses als ideales Eigenheim am Stadtrand zur Disposition. Ich erinnere nur an die Diskussion im rot-grünen Hamburger Senat über ein mögliches Verbot neuer Eigenheimsiedlungen gerade vor wenigen Monaten. Die haben verheerende Auswirkungen, darüber brauche ich nichts zu sagen, so schön sie sind. Auf der anderen Seite scheint es gerade in den Berliner Innenstadtbezirken einen regelrechten Boom ganz unterschiedlicher Projekte neuartigen Zusammenwohnens zu geben. Und doch ist das alles natürlich nicht neu. Ich erinnere an die Instandbesetzerbewegung um 1980, die sich zum Beispiel hier in Berlin in vielen bis heute existierenden Projekten verstetigt hat. Ich erinnere aber ebenso an prominente Projekte genossenschaftlichen Wohnens, bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, oft auch verbunden mit dem Weg aus der als laut, dreckig und verlärmt empfundenen Stadt aufs Land. Ich erinnere aber auch an Co-Housing-Projekte, erzwungene Formen von Co-Housing-Projekten des kollektiven Zusammenwohnens in der jungen Sowjetunion. Aber vor allem erinnere ich an die seit Jahrtausenden etablierten und immer neu gelebten Praktiken klösterlicher Lebens- und Arbeitsgemeinschaften. Lassen Sie uns also über das neue, alte Zusammenwohnen sprechen. Ich habe das Glück, drei GesprächspartnerInnen gefunden zu haben, zugeschaltet aus dem Kloster Montserrat, ist richtig, Schwester Teresa? Ja. Nördlich von Barcelona ist Schwester Teresa Forcades y Villa. Ich hoffe, das ist Villa. Y Villa, sie ist Ärztin und Theologin. Ihr Medizinstudium absolvierte sie an der Universität Barcelona und an der State University of New York. Danach begann sie ein Theologiestudium an der Harvard University, das sie 1997 mit einem Master Divinitas abschloss. Danach ging sie zurück nach Katalonien und lebt seitdem vornehmlich dort. Sie hat drei Studienabschlüsse, zwei Doktortitel in Gesundheitswissenschaften und Fundamentaltheologie und spricht, wie ich gelesen habe, fünf Sprachen. Ich nehme eine an, eine davon ist Latein, oder wie ist das?
Sprechen nicht, nur lesen, Latein und Deutsch, Sie werden sehen, auch nicht so gut, aber genug, hoffentlich.
Seit 2009 lehrt sie unter anderem als Gastprofessorin am Lehrstuhl für Theologie und Geschlechterstudien der Humboldt-Universität in Berlin. Sie schreibt Bücher, richtet Exerzitien und Seminare zu Spiritualität ebenso wie zu feministischen und philosophischen Themen aus, betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. Feministische Nonne, Kapitalismuskritikerin aus dem Kloster, radikalste Nonne Europas. Die öffentlichen Zuweisungen an sie sind zahlreich und grell. Nach ihrer Rückkehr aus den USA trat sie 1997 in das Frauenkloster Monestier de Saint-Benet am Berg Montserrat in Katalonien ein. Seit mehr als 2 Jahrzehnten lebt sie in diesem generationenübergreifenden Projekt. Eben dies ist der Grund, dass sie heute aus Katalonien zugeschaltet hier zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Winfried Hertel ist Architekt. Mit seinem Büro Winfried Hertel Projektentwicklung am Kreuzberger Oranienplatz begleitet er Projekte von der ersten Idee bis zum Einzug, vor allem in den Bereichen Beraten, Konzeption und Baubetreuung. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf dem gemeinschaftlichen Wohnen, der Versorgung mit regenerativen Energien, sozialen Einrichtungen oder auch der Umnutzung von Gebäuden. Die Liste der Projekte, an denen er beteiligt war, ist lang und reicht bis in die frühen Nullerjahre zurück. Vor inzwischen 15 Jahren initiierte er das Portal im Netz cohousingberlin.de, das zu einer zentralen Anlaufstelle und Kommunikationsplattform derartiger Initiativen hier in Berlin und darüber hinaus geworden ist. Willkommen, Herr Hertel. Der dritte im Bunde ist Michael Lafont. Michael Lafont stammt aus den USA, hat dort Architektur, dann auch hier in Berlin Stadtplanung studiert und schließlich ist er in den USA, in Seattle, promoviert worden mit einem Thema, das mit dem, über das wir heute sprechen, sehr viel zu tun hat. Er beschreibt sich auf seiner Website als Multidisciplinary Independent Working at the Intersections of Common Good and Collective Ownership in the Urban Lab known as Berlin. Er engagiert sich seit Jahrzehnten um eine bottom-up geprägte Berliner Stadtentwicklung, selbstbestimmte und gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte in Berlin. Sein Name ist verbunden zum Beispiel mit dem Konzept einer neuen IBA 2020 für Berlin, die dann leider nichts wurde. Eine IBA, die schon in der IBA, also internationalen Bauausstellung heißt IBA, 87 entwickelte Ideen des genossenschaftlichen Bauens unter neuen, veränderten Vorzeichen und Bedingungen fortschreiben sollte. Sein Name ist aber ebenso verbunden mit Projekten wie der Stadtbodenstiftung, dem Stadtlabor Berlin oder auch dem gemeinnützigen Verein ID22 e.V., der seit 2010 gemeinsam mit Winfried Hertel die Plattform Cohousing Berlin betreibt. Auch Michael Lafont ist Autor und Co-Autor verschiedener Bücher zum Thema und er lebt selbst in der Spreefeld-Kooperative, einer seit 2007 entwickelten Wohngenossenschaft am südlichen Spreeufer, östlich oder unweit des Ostbahnhofs. Willkommen, Michael Lafont. Jetzt habe ich so lange gesprochen, dass ich eigentlich für den Rest der Tagung Sprechverbot haben müsste. Aber Fragen muss ich ja doch noch stellen und das will ich jetzt gerne tun und freue mich, dass Sie dann dabei sind. Herr Lafont, ich bin jetzt 68 Jahre alt, bin verwitwet, lebe in einem Reihenhaus in Schlachtensee, bin emeritierter Professor. Warum sollte ich mich für ein Cohousing-Projekt interessieren? Was könnte mir das bringen?
Ja, danke für die Frage. Ziemlich umfassende Frage. Ich würde zunächst das relativ einfach beantworten wollen und sagen, weil in so einem Cohousing-Projekt hätten Sie die Möglichkeiten zu teilen. Also für mich hat es grundsätzlich mit dem Teilen zu tun. Ich gehe davon aus, wir als Menschen sind nicht nur glücklich, wenn wir teilen können, aber wir sind menschlich, wenn wir teilen können. Das heißt, wenn es uns gut geht oder schlecht geht, tut es uns gut zu teilen, eben aus sozialen Aspekten. Aber vielleicht auch aus ökologischen Gründen macht es Sinn zu teilen. Also nicht alles selber zu besitzen, sondern ja, eine Waschmaschine oder ein Auto oder sonst was zu teilen. Aber ja, teilen sage ich dazu.
Kommen denn auch Leute zu Ihnen in meinem Alter noch und sagen, ich möchte jetzt in so einem Projekt mitarbeiten, ich bin ja nun schon ziemlich am Rande.
Ich bin fast so alt.
Sie machen das schon lange.
Ja, aber Ganz alt sind wir noch nicht. Ja, es macht noch Sinn. Also mit 70, mit 80 macht es immer noch Sinn, auch mit 90. Der Punkt ist, einige wollen vielleicht tatsächlich allein wohnen, dann sollen die das machen können. Aber wenn sie nicht allein wohnen wollen, oder sage ich mit wirklich ganz alten Leuten, sollen sie nicht im Seniorenheim ihren letzten Tagen verbringen müssen oder auch nicht im Krankenhaus. Also die Gemeinschaftswohnformen, die ich sage, die haben was für alle Lebensphasen. Ja.
Schwester Teresa, ich bin 68 Jahre alt, verwitwet, lebe in einem Reihenhaus in Berlin-Schlachtensee. Das ist ein ganz gutes Viertel im Südwesten. Warum sollte ich mich für den Eintritt in ein Kloster interessieren? Was könnte mir das geben?
Ein Frauenkloster, meinen Sie?
Ja, das will ich mal nicht so direkt sagen. Die Antwort, die war korrekt, ja.
Gut. Hier wurde sofort diese Frage, ist nicht, kann ich nicht positiv antworten, dass Sie können hier etwas Gutes finden, weil Benedikt sagt, wenn jemand zum Kloster eintreten möchte, die Tür muss nicht geöffnet werden. So, wenn Sie zu uns als Gast kommt, dann ja. Aber wenn Sie kommen, um Mönch zu werden, dann soll diese Vokation, diese Vocatio, diese Berufung geprüft werden. Deswegen kann ich nicht Propaganda machen oder Marketing, weil ich sollte, also ich fest im Gegenteil sagen, nein, nein, nichts zu finden hier, nichts Gutes zu finden, sofort. So dass wirklich in einem Kloster zu wohnen, in diesem Sinn ist anders als, wie ich verstehe, in einem Co-Housing, dass man soll direkt mit dieser Berufung etwas zu tun. Ja, das ist der erste Punkt. Später können wir andere gemeinsame Punkte entwickeln, aber diese genau, ja? Was können Sie mich anbieten? Die Antwort ist nichts.
Das ist schon mal ziemlich interessant.
Bitte?
Das Nichts ist schon mal ziemlich interessant.
Ah, okay, gut. Aber das ist wichtig. Und was mir ist auch, was passiert. Ja, ich habe gesagt, ja, ich habe deine Berufung gefühlt. Sind Sie Shisha? Nein, vielleicht kommt das nicht aus Gott. Ja, gehen Sie weiter zu den USA, vielleicht später. So wurde gemacht, ja. Und dann 2 Jahre später, dann war diese Berufung noch in mir lebendig. Und dann haben die Schwestern angefangen, mit mir zu reden. Aber sofort gesagt, na ja, Sie kommen sich hier, Sie finden hier wunderbare Gemeinsamleben.
Sie haben jetzt schon vorgegriffen einer zweiten Frage, die ich vorbereitet hatte. Ich will sie gleich stellen und noch etwas weiter fassen. Ich hatte eben gelesen, dass Sie, als Sie 1997 mit 31 Jahren in das Frauenkloster gingen, nach Ihrer bewegten Zeit in den USA war das, Sie waren gerade nach Spanien zurückgekehrt, so habe ich es verstanden, dass Sie eigentlich erstmal etwas Ruhe suchten, um zu sich zu kommen und zu schreiben und so wie ich es verstanden habe, nicht unbedingt auf lange Zeit dort bleiben wollten.
Genau.
Und jetzt sind das inzwischen fast so viele Jahre wie die Zeit davor, dass Sie doch in dem Kloster sind. Was trägt Sie, was begeistert Sie dort, was hat dann dazu geführt?
Das ist genau, was ich gesagt habe, über Gast im Kloster zu sein. Das war ich damals. Ja, am Anfang war aber nicht 97, aber erst 95 bin ich als Gast im Kloster. Und als Gast, Sie sind alle eingeladen, ja, können sofort kommen und das machen wir sehr gerne und mit Grund. So, ich war als Gast, Sie haben recht, ich habe auf eine Ruhe gesucht zum Studium. Aber das ist ganz anders, ja. Als Schwester, was ich gefunden habe, ist eine Herausforderung. Ich war für mich sehr interessant zu hören, sofort Herr Lafont mit dieser Teilen, ja. Das ist natürlich ein sehr wichtiger und zentraler Part meines Lebens oder Teil meines Lebens, diese Teilen. Aber ich erfahre das als Freude, aber vor allem als Herausforderung und nicht Herausforderung einer bösen Art, ja, obwohl nicht einfach. Das möchte ich stressen, ja. Das ist nicht einfach zusammenleben, wie wir das machen. Ja, es gibt verschiedene oder vielfältige Art und Weise, das zu machen. Ich erfahre etwas tief Positives, aber die Herausforderung ist, was ich am ersten Linie. Ja, es ist nicht etwas, das ich schon kenne, in dem Sinn, dass nach mehr als 20 Jahren, 23 oder 24, jetzt ist nichts Neues im Kloster für mich. Das ist nicht der Fall. Nummer eins ist, weil die Menschen, die dort leben, die Frauen, die zusammen hier leben, viele, mehr als 20 sind gestorben, seit ich eingetreten bin, und mehr als 20 sind eingetreten, aber nicht alle geblieben. So. Aber es gibt wie ein 15 Menschen, die neu sind, als wenn ich eingetreten habe. Und jedes Mal ein Mensch kommt, ist die ganze Gemeinschaft verändert sich und muss neu sich verstehen oder noch neu sich darstellen oder ja, bewegen sogar. Das ist manche Frauen, die hinter mir sozusagen eingetreten sind, sind mir sofort sympathisch gewesen, andere nicht.
Ich würde gerne noch bei der ersten Phase bleiben, ein bisschen im Gespräch, wie kommen die Menschen dahin, was motiviert sie? Also wir werden später nochmal kommen, wie ist es dann, wenn man zusammen lebt? Was sind die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, vielleicht auch in beiden Welten, über die wir heute sprechen? Herr Hertel.
Ich glaube wirklich, in meinem Fall war das so, ich suchte nicht, jetzt bin ich sehr froh, als gesagt, ja. Aber ich suchte nicht, mit anderen zusammen zu leben, ja. Weil ich dachte, naja, ich suchte nicht nach, mit anderen zusammen zu leben. Und soweit ich jetzt daran denke, ich glaube, dass keine von meinen 30 Schwestern oder 29, ja, wir sind immer noch 30, haben das als natürlich nicht als Grund, das wäre nicht akzeptabel, aber auch als Wunsch. Ja? Ich möchte mit anderen zusammenleben. Das kommt nicht in die Motivierung, aber die Motivierung ist für jede Schwester, die hier wohnt, ganz persönlich und anders, aber alle sprechen über eine innere Beziehung zu Jesus, eine Berufung. Das natürlich, wenn sie nicht darüber sprechen würden, würden sie nicht akzeptiert. So. Das, aber so ist der Fall, ja? Dass du bist überrascht bei dieser Berufung. Das ist, was ich hier verstanden habe. Einige haben die Berufung schon als Kind erfahren und dann ein langes Leben und davon vorbereitet. Aber die Mehrheit als Überraschung in Erwachsenenjahren.
Die Menschen, die zu Ihnen kommen, Herr Hertel, Projekte beginnen, die werden weniger eine Berufung spüren. Was sind die Motivationen? Warum machen die das? Was kommt
für die Leute? Gäste meinen Sie, die Gäste.
Nein, ich meine jetzt Herrn Hertel. Also nicht mehr Sie, Schwester Teresa, als Frage nicht an... Ach so, ich muss dahin gucken. Ich möchte jetzt Herrn Hertel gerade mal fragen, als Dritten.
Ich denke, die Leute, die zu uns kommen, haben natürlich ein Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen. Das ist vielleicht auch jetzt mal eine griffige Übersetzung für Co-Housing oder das, was wir darunter verstehen. Und ich denke, die eine Frage ist, warum suchen Leute überhaupt Gemeinschaft? Ja, und ich denke, da ist natürlich der Wunsch nach Ergänzung, weil wir feststellen als Menschen, dass wir sozusagen alleine nicht zurechtkommen. Ja, sei es Einsamkeit oder sei es, dass sozusagen einfach wir auch merken, wir werden durch andere Menschen bereichert. Das heißt, der Wunsch, in ja, einer wie auch immer gearteten Form mehr Gemeinschaft zu erleben. Und viele, denke ich, auch berichten von meinetwegen der Anonymität des Hauses, in dem sie wohnen, dass sie dort Menschen nicht kennen oder auch kein Interesse aneinander haben. Und insofern, denke ich, ist es erstmal auch eine gewisse Neugierigkeit von diesen Menschen auf andere, auf ein gemeinsames Projekt, etwas gemeinsam zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Wohnen. Und insofern kommen auch Menschen, weil sie ein Wohnproblem haben. Also sei es, dass sie jetzt neuen Wohnraum brauchen oder auch da, wo sie wohnen, vielleicht kennen sich sogar alle Menschen, aber haben einen bösen Vermieter, der tatsächlich das Haus verkommen lässt oder wie auch immer. Und insofern aus dieser Situation heraus ist erstmal das Interesse da. Und es gibt aber auch Gruppen, die schon als eine Form von Lebensgemeinschaft kommen. Da ist vielleicht auch eher so die Schnittstelle zum Kloster, wenn das auch nicht geistlich ist, sondern eher andere Formen von Zielen, die da verfolgt werden. Und es gibt sozusagen auch Menschen, die tatsächlich ja, ein Wohnproblem lösen möchten und dabei Interesse haben, mit Nachbarn zusammen eine andere Form von Zusammenwohnen auszuprobieren.
Ich hatte mal in der Vorbereitung die Co-Housing-Seite mir näher vorgenommen, natürlich. Und dort sind ja eine lange Reihe von Projekten, die entweder gerade in der Entwicklung sind oder aber schon auch bezogen sind und leben als Co-Housing-Projekte. Und das Spektrum schien mir schon sehr weit zu sein. Man ahnt genossenschaftliche Projekte, die wirklich diesen Genossenschaftsgedanken im Vordergrund haben. Aber ich hatte auch den Eindruck, das sind auch Projekte, die im Grunde Eigentümergemeinschaften sind. Und eher trivial. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Zum Beispiel gab es die Projektbeschreibung eines Hauses in der Florastraße 86. Ich glaube, das ist Prenzlauer Berg, oder? Ja. Und da stand dann bei der Projektbeschreibung als Schwerpunkte des Projekts werden benannt nachbarschaftliche Aktivitäten, Wohnen und Arbeiten, gegenseitige Hilfe, Kunst und Kultur, gemeinschaftliches, kostensparendes Bauen. Das fand ich, also ich war so ein bisschen enttäuscht und ich dachte, mehr nicht.
Naja, also ich muss jetzt, Sie haben ja sozusagen mit so einem Beispiel angefangen, muss ich auch gucken, dass ich jetzt nicht in eine Defensivhaltung gerate, sondern auch versuche, auch darzustellen, worum es geht. Aber ich denke, vielleicht ist einerseits jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass natürlich diese Plattform auch eine eigene Logik hat. Also wir haben einerseits damals noch mit einem anderen Partner zusammen, die bundesweit aktiv sind, die Stiftung Trias, versucht eine Maske zu entwickeln, die tatsächlich einen Steckbrief möglich macht und haben dabei dann natürlich auch vorgegebene Begriffe gesucht, die etwas einfangen. Und die Nutzer können zwar auch diese Begriffe erweitern, aber da natürlich dieses Thema, was jetzt wirklich die Projektidee ist, das ist natürlich auch sehr von der Kerngruppe, die sich da vielleicht gründet, abhängig, führt einfach auch zu einer gewissen Allgemeinheit der Begriffe und wo sich dann auch Gruppen einordnen. Insofern ist das jetzt, also irgendwann hat jemand mal nachbarschaftliche Aktivitäten vorgeschlagen und da könnte man sicherlich natürlich noch ganz andere Themenfelder öffnen und Nuancen reinbringen. Aber im Sinne dieser Vergleichbarkeit sozusagen sortieren sich sozusagen alle Projekte irgendwie da ein. Und ich denke, auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen. Also wir haben immer einen sehr offenen Ansatz vertreten. Das heißt, wir wollten möglichst viele Menschen damit reinbringen in dieses Themenfeld. Und es gab auch Gruppen, die sagten, das ist uns zu weit und die gehören nicht mehr zu uns sozusagen, also zu unserer Szene. Und ich denke, in dem Zuge muss man auch gucken, dass nicht jedes Projekt, was einerseits vielleicht auch so Mainstream-mäßig anschlussfähig ist, dass man das jetzt überhöht. Also es wird oft von Projekten erwartet, dass sie etwas für die Nachbarschaft tun. Oder so. Und dann frage ich mich, aber das wird von keinem normalen Menschen erwartet. Ja. Insofern ist tatsächlich, wenn eine Hausgemeinschaft toll zusammen Feste feiert und sich unterstützt und vielleicht auch mal den Senioren im Haus, wenn sie dann sozusagen sehr alt sind, vielleicht auch mal die Einkäufe mitbringt oder so. Ich meine, dann ist doch schon sehr viel gewonnen. Und alle anderen Formen von Zielsetzungen, die darüber hinausgehen, sind ein wünschenswerter Bonus. Aber so. Und insofern haben Sie recht, es gibt ein breites Spektrum von ganz kommunitär bis hin zu vorsichtig sozusagen. Zumal ja auch natürlich darf man nicht vergessen, dass die Leute, die sich in so Projekte hineinbegeben, ist genauso wie im Kloster, die Leute, mit denen man sich zusammentut, sind keine Freunde. Das heißt, jetzt zu erwarten, dass man so einen Bund eingeht, wie wenn man heiratet oder ich weiß nicht was, wäre auch übertrieben, sondern es ist ein vorsichtiges Herantasten an das Thema mit einer Gruppe, die genauso experimentiert und guckt, wie viel Gemeinschaft funktioniert eigentlich. Weil natürlich auch die Angst ist, dass das Ganze zu eng wird. Und ich kann auch selber von einem Mitglied unseres Projektes berichten, die sind eingezogen und sind 2 Jahre später auch wieder ausgezogen, weil sie merkten, dass das passt nicht. So, obwohl wir sozusagen jeder in seiner Wohnung wohnt. Also insofern gibt es ein großes Spektrum, aber das, was Sie beschrieben haben, würde ich einfach als normal einschätzen.
Mich interessiert natürlich sehr dieser genossenschaftliche Ansatz, der eben gerade auch das Privateigentum zumindest in Teilen in Frage stellt und damit ja auch eine Brücke in die Klöster schlägt. Herr Lafont, vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Wie ist Ihr Eindruck von der Breite der Projekte zwischen eigentlich sehr privatwirtschaftlich strukturierten Eigentümergesellschaften bis hin zu doch sehr genossenschaftlich und damit auch politischen Gemeinschaften? Und vielleicht können Sie auch etwas sagen zu der Nachhaltigkeit der beiden Ansätze. Also es ist doch eine interessante Frage, was ist stabiler Ihrer Erfahrung nach? Oder gibt es vielleicht keine Regel?
Ja, das sind nochmal große Fragen. Ich fange irgendwo an und wir gucken, was rauskommt. Vielleicht zunächst zum Thema Vielfalt, um Winfried zu ergänzen. Es geht mir, ich glaube, es geht uns beide darum, gerade in Berlin, in dieser großen Stadt, um eine bestimmte Vielfalt, um Optionen, wo die Menschen in dieser Stadt mehrheitlich alleine wohnen. Also es ist eine Stadt von Singles. Gibt es die meisten, die sozusagen gar keine Gemeinschaft erleben, jedenfalls nicht bei einem Wohnen. Das heißt, ein bisschen Gemeinschaft ist schon viel, also für 1 Million Menschen. Und das wollen wir fördern, dass Leute diese Möglichkeit haben, irgendwo, sage ich, damit anzufangen, zu teilen mit der Wohnung beteiligt zu sein und nicht ganz anonym. Das heißt, es gibt ja, wir wiederholen uns ein bisschen, aber Projekte, wo die Gemeinschaft groß geschrieben ist und Projekte, wo Leute wollen gute Nachbarn sein, was auch okay ist. Immerhin besser als nichts damit anzufangen und irgendwo allein und einsam oder auch teuer oder unschön zu wohnen. Die Frage der Nachhaltigkeit, ja, das, ich glaube, wir könnten uns 5 Stunden lang damit beschäftigen heute Abend. Wir gucken, ob wir damit anfangen wollen. Was ist wirklich damit gemeint? Erstens.
Ich meinte es jetzt erstmal bezogen auf Stabilität, dass die Projekte beisammen bleiben.
Ja, das weiß man auch erst später. Also, ich meine, wir sind 10, 20 Jahre mit Projekten beschäftigt, aber wegen der Nachhaltigkeit würde ich sagen, werden wir erst in 30 Jahren sagen können oder in 50. Ich meine, im Kloster hat man mit Traditionen zu tun und geht man davon aus, die Institution wird noch da sein in 50 Jahren. Mit unseren Wohnprojekten können wir das nicht unbedingt behaupten. Mit manchen Genossenschaften ja, die Idee war oder die Idee oft ist, mit einer Genossenschaft nicht für 10 Jahre zu planen und zu bauen, sondern für 50 beziehungsweise für die kommenden Generationen sogar. Das war die Idee. Die Idee ist, muss ich sagen, ich bin auch mit Genossenschaften unterwegs, aber die Idee ist nicht mehr so stark. Menschen sind in einer Stadt wie Berlin oder vielleicht überhaupt herausgefordert, für 2 Jahre zu planen. Das heißt, selbst diese Idee der Genossenschaft, die nicht mehr so stark ist, ist für viele Leute schwierig, weil die wollen sich nicht unbedingt verpflichten und sagen, ja, ich plane und ich bleibe 20 Jahre da. Gerade jüngeren Leuten, aber eigentlich auch älteren. Das ist eine Herausforderung, anders bestimmt als im Kloster, aber das fordert Menschen heraus zu sagen, ja, warum mag ich das oder kann ich da, möchte ich so lange bleiben oder lieber habe ich vielleicht die Freiheiten schneller wegzubewegen oder zu verkaufen und die Stadt zu verlassen. Deswegen ich bin für die genossenschaftliche Idee, aber sehe diese Spannung mit der Stadtgesellschaft und mit der Kurzlebigkeit oder der Kurzfristigkeit. Ja, so viel, das ist nur ein Anfang.
Ich glaube, das hat sich verändert im Verhältnis zu den 1980er Jahren. Kann man das so sagen? Also vielleicht noch einmal an Schwester Teresa, aber auch an Sie. Ich bin ja in gewisser Weise so ein Urgestein aus dieser Welt.
In den 70er Jahren,
jetzt verstehen Sie mich?
Ja, aber ja. Ich hätte etwas dazu zu sagen.
Ja, was gerne, machen Sie erst.
Würde, weil ich habe mir eine Liste gemacht, wenn ich über Vielfalt gehört habe.
Ja.
Ich habe mir eine Liste gemacht, wie viele verschiedene Art und Weise Menschen zum Kloster gehören können. Ja, weil vielleicht denkt man, alle sind Schwester gleich. Ja, aber das ist nicht der Fall und das ist für mich vielleicht ein Punkt der Nachhaltigkeit oder Stabilität, dass eigentlich immer in einer Gewohnschaft, auch in einem Kloster, Vielfalt geben muss. Das ist für mich etwas nachhaltiger, etwas, das immer gibt. Ja? Und in einem Benediktinerkloster, nicht nur meine, aber überall. Wir haben die Leute, die voll gelübde Schwester oder Mönche sind, und das ist die Mehrheit der Gemeinschaft und die, ich verstehe so, die das Kern der Gemeinschaft baut. Aber es gibt immer Leute, die in, was wir nennen, Aufbildung sind. Und das in verschiedenen Gruppen, weil es gibt Menschen, die Aspiranten sind, dann Postulanten, dann Novizinnen und dann Juniorinnen und dann erst vollgelübdete Nonnen. So, es gibt Menschen, die in verschiedenen Art und Weise der Zugehörigkeit sich finden. Aber das ist nicht alles. Dann haben wir freiwillige Menschen, die mit uns arbeiten und manchmal zeitlich wohnen. Das ist freiwillige Menschen, die hier arbeiten und uns helfen. Und dann es gibt richtige Arbeiter, die Geld bekommen und auch im Kloster arbeiten, normalerweise nicht wohnen. Aber dann es gibt Gäste, als gesagt habe, und dann, ich sehe interessant, seit Benedikt Zeiten, so 6. Jahrhundert schon, es gibt Oblaten. Und Oblaten sind Menschen, die nicht zur Gemeinschaft gehören, vielleicht sie in einem Dorf in der Nähe leben, wohnen, aber sie wollen eine Verbindung, eine Zugehörigkeit, ein Teilen, wie Herr Lafon gesagt hat. Ja, sie wollen mitmachen in das Leben der Gemeinschaft. Und dann sie machen eine eigene Gelübde, die nicht gleich wie die Schwestern sind. Und dann für verschiedene Zeiten und Momente der Geschichte ist das auch verändert. Aber wir haben das auch. Und dann es gibt noch eine andere Gruppe, die Familien sind. Die Familien der Schwestern. Sie haben das nicht gewählt, im Kloster zu leben. Aber ihre Tochter ist dort, ihre Schwester ist dort. So sie auch gehören zu dieser Gemeinschaft leben und sie sind anwesend in den wichtigen Momenten des Lebens des Klosters oder dieser Gemeinschaft. So, ich habe das viel interessanter gefunden. Und noch, es gibt mehrere Kategorien, weil es gibt auch Schwestern von anderem Kloster oder Frauen, die in Schwierigkeiten sich finden und dann fragen, bitte, kann ich bei euch ein Jahr lang leben? Und das ist auch eine Möglichkeit. Und wir haben Menschen hier gehabt, Frauen, die für ein Jahr mit uns drinnen in der Gemeinschaft gelebt haben, aber sie wollten nicht die Schwester werden. Sie wollten etwas zum Teilen zum Beispiel erfahren oder eine Alleinsamkeit überwinden. Oder vielleicht einige sind, jemand in der Familie ist gestorben, nicht in der Familie, aber oft der Ehepaar. Ja? Der Mann ist gestorben und dann diese Frau sucht um eine Unterstützung. Und das kann diese Art von therapeutischer Gemeinschaft, das kann auch unter dem Kloster als solcher fungieren. Das finde ich interessant vielleicht für unser Gespräch, das mit Vielfalt immer zu tun. Ja, auch wenn einer Jahrtausende, nicht nur Jahrhunderte, aber Jahrtausende, kann man sagen, von dieser benediktinischen Lebensform, aber auch dann gibt es immer diese Vielfalt. Es ist nicht so, dass wir haben ein Idealmuster gefunden, ja, und alle Menschen können da einen Platz finden, aber es geht um Vielfalt immer.
Ich denke, Schwester Teresa, das ist mit Sicherheit ein Garant für die Konstanz und die Nachhaltigkeit dieser klösterlichen Gemeinschaft. Es gibt so viele Andockpunkte, an die man ganz verschieden andocken kann mit seiner ganz individuellen Persönlichkeit, mit seinen Bedürfnissen, ohne sich gleich in ein bestimmtes Korsett zwängen lassen zu müssen. Und man kann sich in diesem System auch entwickeln und woanders hinkommen. Ich glaube, das ist ein Kern der Stabilität solcher großen Institutionen. Bin ja selbst auch katholisch als Messdiener mit allem rauf und runter erzogen worden. Und schon da habe ich gespürt, wie vielschichtig die Andockpunkte sind damals. Und das ist sicherlich ein Garant. Und ich würde jetzt, wenn ich den Bogen scharf schlage, zu den Co-Housing-Projekten. Die sind natürlich viel monokultureller strukturiert, ist mein Eindruck. Vielleicht, Herr Hertel, wollen Sie oder Herr Lafont etwas dazu sagen? Diese Vielfalt, Kandidaten des Politbüros etc., die gibt es ja nicht. Entweder man wohnt dort oder man wohnt dort nicht. Und so wie ich es verstanden habe, ist es dann auch eine, dann gibt es vielleicht einen Primus hinter Paris, aber es ist so eine Gemeinschaft von Formalgleichen.
Je kleiner das Projekt, desto mehr sieht es so aus. Also eine WG mit 7 oder 8 Personen ist, denke ich mir, verständlicherweise relativ homogen, weil die Leute einander verstehen müssen. Oder wenn die zusammen kochen und essen, dann müssen die ziemlich viel voneinander verstehen und wissen wollen. Deswegen mit den größeren Projekten, also sagen wir 100 Menschen oder 200, dann sieht es dann nicht unbedingt so aus. Dann kommt die Vielfalt fast immer dazu. Manchmal ganz bewusst ist eine Vielfalt einbezogen oder manchmal passiert es einfach. Aber das hat für mich mit der Idee der Gemeinschaft, ich verstehe mit Frau Schwester Therese 30 Menschen oder Frauen im Kloster. In meiner WG sind wir 22 Menschen, ja, fast vergleichbar in einer Art Gemeinschaft, also wo wir relativ viel teilen, kochen und essen und so weiter. Aber in meiner Nachbarschaft am Spreefeld 150 Menschen, und dann ist es eine Art Nachbarschaft. Deswegen müssen wir nicht so viel teilen, teilen wir auch nicht so viel und kommen vielen verschiedenen Menschen dazu.
Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal nachfragen nach dem Begriff der Vielfalt im Unterschied vom klösterlichen Leben zu dem, was Sie mit dem Co-Housing machen. Wir haben von Schwester Theresa gehört, dass diese Vielfalt ihre Attraktion, ihre Anziehungskraft vor allem, so habe ich sie verstanden, verdankt einem Kern. 30 Schwestern, die in ihrer Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen, unauflöslichen Bezugspunkt haben, der sie zusammenhält. Das führt zu anderen Begriffen von Vielfalt und auch anderen Formen von Vielfalt als im Co-Housing. Und das nochmal zu bedenken im Gespräch, fände ich sehr interessant.
Ja, vielleicht nur dazu dann eine kleine Ergänzung. Es ist vielleicht klar, aber ich sage es trotzdem, es ist nicht entweder oder. Und ich weiß von meinen Projekten oder wo ich bin oder was ich kenne, ist es immer beides. Es gibt Vielfalt und es gibt Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Und es gibt die gemeinsame entweder Vision oder Berufung, verstehe ich, oder gemeinsame Herausforderung. Aber die Vielfalt, eben mit 30 Menschen gibt es eine Vielfalt. Also wenn man genauer hinguckt, ja, mal mehr, mal weniger. Bei uns zum Beispiel, wir verstehen uns auch als Patchwork-Family. Also das heißt, jung, alt, Männer, Frauen, Paare, Singles, mit und ohne Kinder und so weiter. Es gibt verschiedene Definitionen von Vielfalt. Aber ich meine, für eine Gemeinschaft zu sein, natürlich muss eine bestimmte gemeinsame Vision da sein. Sonst hält man das nicht 10 Jahre aus und schon gar nicht 20 Jahre aus.
Kurz, aber zum Punkt Geschlecht, weil ich rede von Frauen vor allem, weil wir eine Frauengemeinschaft sind, aber wir sind kürzlich dabei, um eine Kongregation, europäische Kongregation des Benediktinischen Klosters, es gibt viele, aber eine neue zu gründen. Und in diesem Neue sind wir jetzt 11 Kloster, 2 von Deutschland eigentlich, die von Alexanderdorf und die von Dinglage gehören jetzt zu einer Kongregation, wozu wir auch gehören. So, wir sind zusammen in diesem Sinn. Aber was ich sagen wollte, ist, dass in einer von diesem Kloster, die in Frankreich oder Belgien, ich erinnere mich nicht genau, aber es gibt auch Männer im Kloster. So, das ist etwas nicht Gewöhnliches, aber im Mittelalter, das war auch so. Doppelkloster zum Beispiel, das bedeutete, dass eine Frau konnte die Äbtissin sein, aber da zum Beispiel Hilda von Witwi war die Äbtissin von einem Doppelkloster in England und dort gab es Männer und Frauen. Das war später und vor allem nach Trento, dem Konzil und der Reformation verboten. Aber jetzt sind auch Erfahrungen, Experimente in dieser Richtung, ja, dass auch Männer und Frauen zusammen ein benediktinisches Leben führen können. Das habe ich nie direkt erlebt. Wir haben unsere Brüder, die Mönche, die 60 sind, 3 Kilometer entfernt. Also wir sind Brüder und Schwester, wir sind auf dem Berg gleich, aber wir wohnen nicht in einem Haus und wir sind unabhängige Häuser. Und zu was diesem Herrn von dem Publikum gesagt hat, das ist sehr wichtig natürlich, dass hier es gibt einen Kern von 30 Schwestern, die auch für Ewigkeit sozusagen, also für immer, ja, gesagt haben, dass sie wollen zusammenleben. Und dann natürlich, es gibt Schwestern, die nach 30 Jahren sagen, ich habe genug und sie gehen weg. Das habe ich auch erlebt. Aber im Grunde ist das, jeder, die zu diesem Kern gehört, hat nicht gesagt, ja, ich probiere das, aber ist davon überzeugt, ich werde hier sterben. Ja, wir haben unseren, wie heißt das auf Deutsch? Friedhof. Ja? So, das ist hier in unserem Garten.
Es gab einen deutschen Sportreporter, der Link, der hat immer so ganz unglaubliche Rochaden gemacht. Der hat einen Begriff aufgegriffen und dann gesagt, apropos Ewigkeit, und dann etwas ganz anderes gefragt und so getan, als sei das eine selbstverständliche Assoziation. Und wenn er das machte, sagte man, das ist ein echter Delling. Und ich mache jetzt mal so einen echten Delling, weil ich noch gerne ein anderes Thema ansprechen möchte. Nachher sicher zu dem nochmal zurückkomme. Also apropos Ewigkeit. Wie ist das eigentlich mit dem ökologischen Bauen in diesen Projekten? Das war doch eine ganz gute Rochade, finde ich jetzt eigentlich. Sie haben ja Ihr Büro so beschrieben, Herr Hertel, dass Sie gerade in dem Bereich auch arbeiten. Ich selbst bin, ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich bin Bauingenieur von der Herkunft her und habe mich seit 30 Jahren sehr intensiv und begeistert mit historischen Bauten beschäftigt. Ich arbeite also im Umgang mit historischen Bauwerken und ich habe mehr und mehr erkannt, wir können heute nur noch über Bauwesen diskutieren, wenn wir gleichzeitig ökologisch diskutieren. Bauen ist der größte Umweltverschmutzer überhaupt, was Ressourcenverbrauch, was CO2-Produktion angeht und alle Fragen, die wir heute besprechen zum Bauen, alles was wir bewerten, müssen wir eigentlich immer auch unter ökologischer Sicht bewerten. Anders geht es gar nicht. Und das ist meine Frage an Sie, Herr Hertel. Wie weit spielt das bei diesen Projekten eine Rolle? Müsste es das noch mehr sein? Das hat ja zwei Dimensionen. Die eine ist die Erstellung der Gebäude. Ich habe zum Beispiel gesehen, es werden Wohnregale erstellt, in die dann im Grunde Nutzungen individuell hineingebaut werden. Und das andere ist aber der Betrieb der Gebäude. Das sind ja die beiden großen Bereiche von der Demontage einmal abgesehen. Welche Bedeutung hat das im genossenschaftlichen oder im Co-Housing-Bauen? Und ist gerade das Co-Housing-Bauen vielleicht ein Bereich, der das besser befördert als der individuelle Wohnungsbau oder der kommerzielle Wohnungsbau? Vielleicht können Sie auch beide etwas dazu sagen.
Generell muss man natürlich sagen, dass erstmal das Thema Bauen seine ganz eigene Logik hat, um nochmal auf den Begriff Ewigkeit zurückzukommen, weil wir heute natürlich keine Häuser mehr bauen, die eine halbe Ewigkeit halten, sondern die müssen auf jeden Fall instand gehalten werden, anders als vielleicht dicke Mauern vor 500 Jahren oder so. Aber jetzt bezogen auf die Co-Housing-Projekte, denke ich, ist es schon so, dass jeder, der für sich selbst baut und vor allen Dingen eine Gruppe, die mit einer gewissen Vision für sich selber baut, natürlich gucken wird, was ist auch im Betrieb auf lange Frist sinnvoll und nachhaltiger. Und weil von andersrum gesprochen die Logik eines Vermieters ist, dass ich etwas möglichst günstig baue, was auch wenig Aufwand im Betrieb macht und ich dann zu einer möglichst guten Miete vermieten kann. Ja, selbst wenn ich nicht gewinnorientiert bin, aber wenn ich gewinnorientiert bin, dann möglichst günstig bauen und teuer vermieten. Und das, die gleiche Logik findet sich dann eigentlich, wenn Immobilien gebaut und verkauft werden. Und da sind Selbstnutzer generell, also der Gruppe gehört ja das Haus. Das ist sozusagen meistens die Logik bei Co-Housing-Projekten. Die treffen da bessere Entscheidungen, weil sie sagen, okay, wir können hier erstmal überhaupt etwas entscheiden, verschiedene Varianten vergleichen und kommen aber auch eben mit einer Vision daher. Und insofern ist es zum Beispiel nicht verwunderlich, dass das erste Passivhaus in Berlin, was im Geschosswohnungsbau gebaut wurde, ja, also im Einfamilienhausbereich gab es sie vorher schon, aber das erste ist von einer Baugemeinschaft gebaut worden. Weil da genau die Frage war, okay, das macht einerseits Sinn mit wenig Energieeinsatz, aber auch sozusagen es ging um die Idee, das dort umzusetzen. Und ansonsten gibt es vielleicht noch dieses Thema Nutzung von Räumen, also nicht die Bauweise, sondern was bauen wir. Und Sie sprachen vom Einfamilienhaus. Wenn ich einen Werkkeller haben will, dann brauche ich eigentlich ein Einfamilienhaus, wo ich meinen eigenen Keller habe. Und eben in Co-Housing-Projekten, wenn das ein Thema ist, dann gibt es eben eine gemeinschaftliche Werkstatt, die natürlich auch viel intensiver genutzt wird. Und genauso kann es andere Formen von Räumen geben, Gästewohnung oder Waschmaschinenkeller oder was auch immer, wo letztlich diese Dinge viel intensiver genutzt werden. Und insofern ist das schon auch eine Form von ja, Nachhaltigkeit im Sinne von, dass ich weniger Fläche brauche, die ich nur für mich habe und mehr teile.
Wenn ich das ergänzen darf, ja, wir sind uns ziemlich einig mit den Sätzen, also die gemeinschaftlichen Wohnformen, die sind nicht immer, aber oft vorbildlich. Das heißt, die Leute interessieren sich im Durchschnitt für die Umwelttechnologien oder für die Energieeffizienz und so weiter. Ich würde das nur gerne ergänzen und nochmal eine Brücke schlagen zum Thema Gemeinschaft. Ich bringe uns irgendwie zurück. Und der Punkt ist, auch zum Thema Nachhaltigkeit, viele denken, wir müssen immer wahnsinnig zukunftsorientiert sein, das heißt an Neuigkeiten denken, also neue Technologien oder irgendwie, man redet von alternativen Wohnformen oder neuen Wohnformen. Und der Punkt ist, die Idee der Gemeinschaft ist natürlich für Menschen nicht neu. Also es gibt ja, also sehen wir im Kloster seit 1000 Jahren oder mehr, aber Menschen leben in Gemeinschaften, solange es Menschen gibt. Das ist nicht neu. Insofern haben wir nicht nur nach vorne zu gucken, sondern manchmal ein bisschen zurück und denken, ja, wie haben wir gelebt oder wie war es oder was ging eigentlich oder was war nachhaltig. Und auch mit dem Bauern, Winfried beschäftigt sich ein bisschen mehr mit dem Bauern als ich, aber was ich sehe, ist manchmal oder oft eine Überfaszination eben mit dem Neuen und mit den Technologien. Und deswegen das nur manchmal in Frage zu stellen, also manchmal sollten wir weniger bauen, also mehr umnutzen, oder manchmal können wir einfacher bauen oder eben traditioneller bauen. Das ist der Punkt. Also zum Thema Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und auch noch ja, zu diesen Technologien. Es kann manchmal weniger oder einfacher sein oder es darf ein bisschen traditioneller sein. Ja, ich bin so gesehen vielleicht auch konservativ manchmal, wo ich denke, ja, es geht dann zu weit und Leute wollen uns was verkaufen. Ja, und das ist eine Idee der Gemeinschaft oder eben eine Idee der Energieeffizienz. Und da müssen wir manchmal vorsichtig sein und gut überlegen, was wir wirklich brauchen.
Ich stimme Ihnen da absolut zu, Herr Lafont. Weil ich eben seit 30 Jahren mit alten Bauten arbeite und feststelle, die transparenten, einfachen alten Technologien, die haben so viele Vorteile. Die sind reparabel, die sind relativ leicht auch regenerierbar. Einfache Stahlbauteile kann man wieder einschmelzen. Zurzeit erleben wir ja aber das ganze Gegenteil. Also diese große Initiative der Europäischen Union, The Green Deal. Die Dämmstoffindustrie in ganz Europa steht in den Startlöchern, um ihre Wärmedämmverbundsysteme auf die Häuser zu knallen. Und jeder weiß, in 30 Jahren hat man ein Riesenproblem, diese Verbundsysteme zu entsorgen. Insofern bin ich voll bei Ihnen, und es ist ja durchaus auch eine Bewegung im gegenwärtigen fortschrittlichen Bauen, zu erkennen, wie einfache, auch oft traditionelle Systeme integral gesehen eigentlich ökologisch die besten Eigenschaften haben. Und ich denke, wissen Sie, ich erinnere mich an meine Mutter, die am Schluss in ihrem Haus wohnte. Die hatte so eine einfache Lebensart, die nutzte von selbst Wasser aus der Regentonne etc. für bestimmte Zwecke. Und ich bin inzwischen fest überzeugt, meine Mutter war, könnte man als Vorbild ökologischen Lebens und auch Bauens, was sie dann reparieren ließ oder so, benennen. Und jetzt schaue ich zu Schwester Teresa. Ich stelle mir ja vor, dass Sie in so einem richtig schönen Steinbau wohnen da in Spanien, dass Sie Fenster haben, vermute ich mal, aus Glas auch, und dass Sie aber eigentlich keine besondere High-Technology in Ihrem Kloster haben. Wie sieht es da aus? Können Sie uns das beschreiben?
Das eigentlich unsere Gebäude original war woanders. Ich muss sagen, in der 18. Jahrhundert wurde das bombardiert. Sie wissen, dass in Katalonien gibt es die Unabhängigkeitsbewegung und das seit langem. So an diesem Moment waren die Rechte, politische Rechte der Katalanen bedrückt oder ja, so nicht mehr respektiert. Und das unserem Kloster war genau in der Mitte, wo alle diese Kämpfe passiert. So das alte Gebäude haben wir nicht mehr. Und dann, es ist diese, wo wir wohnen, ist ein neues Gebäude. Neue von der Mitte der 20. Jahrhundert. Aber ein Gebäude gemacht bei einem Architekt, das der Schüler von Gaudi war. Ja? So, das ist ein schönes Gebäude und gemacht mit einer sehr guten, nicht nur Geschmack, aber Idee auf diese Geschichte. Ja? So, diese Gebäude hat zum Beispiel unser Kapitelzimmer, ist ein großes Zimmer mit, ich weiß nicht, was das heißt,
Bögen,
ja. Bögen, das zu einer klassischen oder mittelalterlichen anderen Gebäude, das wäre lang zu erzählen. Aber ich möchte sagen, dass ich habe vielmal beobachtet in alten Häusern in Barcelona und auch woanders in Katalonien, wie klug das gebaut ist, in einer sehr einfachen Sache. Aber ja, du kannst ein Fenster öffnen, ein anderes Fenster öffnen und immer Luft geht im Sommer, weil hier ist heiß im Sommer. Ja? Mhm. So diese Art von Kühlung, du kannst das kühl machen, ohne nicht zu bezahlen. Ja? Einfach nur, weil sie haben verstanden, woher das Wind kommt und immer geht diese Luft durch das Haus. Und das auch im Winter, dass die Räume, wo die Menschen vor allem wohnen im Winter, sind immer an dieser sonnigen Seite des Hauses. Das kennt jeder und ist ganz einfach woanders. Aber es ist immer für mich eine gute Überraschung, wie gut das funktionieren kann. Und ich wollte auch sagen, dass in unserem Kloster gerade gibt es auch diesen Wunsch, ja, mehr ökologisch zu leben, aber das ist teuer heute zu machen. Ja? Wir haben zum Beispiel ein Auto gekauft kürzlich, und das ist ein Hybrid-Auto, die mit Elektrizität und auch ein bisschen mit Gasolin funktioniert, weil es gibt in unserer Umgebung keinen Platz, wo wir das ansonsten anschalten konnten und so weiter. Diese Sachen, es gibt ein Kloster in Südkatalonien, Poblet, mit Mönchen, Männer, die hatten genug Geld und sie haben eine total ökologische Verwandlung ihrem Kloster gemacht. Und wir sind alle in Bewunderung, ja. Aber so viel Geld haben wir nicht. Ja? Und wir haben auch unseren Gemüsegarten, und das finde ich auch gehört zum Ökologie, in dem Sinn, dass wir können die Gemüse direkt von diesem Garten essen und haben. Und dann, es gibt auch diese Veränderungen, wie wir für die Elektrizität sorgen. Es gibt in Spanien, in Katalonien, wie auch in Deutschland, diese grüne Energiengruppen, die sie behaupten, ja, sie haben diese Energie von sogenannter sauber Quelle. So, das haben wir auch gemacht, aber ich muss sagen, es gibt so viele Grenzen wegen des Geldes. Ja? Ökologisch zu sein ist teuer.
Wobei, ich möchte eine Lanze für das Kloster als ökologisches Lebens Lebensort brechen. Wir hatten unlängst an meiner Universität in Cottbus einen Vortrag von jemandem, der beschäftigt sich damit, wie viel Dinge besitzen Menschen. Das ist ein Forschungsprojekt, das ist eine ganze Bewegung, die zählen tatsächlich durch, in dem Haushalt von Frau Lewandowska zum Beispiel, wie viele Gabeln, wie viele Messer, wie viele Bücher, wie viele Unterhosen, wie viele Seifenstücke, wie viele Möbelstücke. Was steht alles in so einem Haus? Und die Zahlen sind horrend. Die schlimmsten sind Professoren, weil die haben auch noch Unmengen von Büchern. Aber es geht darum, was kauft man ständig? Verstehen Sie? Und ein ganz wesentlicher Aspekt ökologischen Lebens ist ja eigentlich, nicht ständig neue Dinge zu kaufen. Nicht ständig neue Dinge zu kaufen. Extrem sind ja jetzt so Primark oder solche Supermärkte, die darauf ausgelegt sind, etwas zu kaufen, dreimal zu tragen und wieder wegzuschmeißen. Auch Materialien, die zum Teil gar nicht recycelt werden können, weil sie so irre Verbundprodukte wieder sind. Das heißt doch, ich stelle mir vor, dass Sie nicht jede Woche in Barcelona shoppen gehen, Schwester Teresa.
Das ist nicht, und ich muss sagen, dass dieser Habit, das ich trage, das sehen Sie, ja, mein Habit, habe ich vor 2 Jahren verändert von meinem vor 20 Jahren. Also, wir haben 2, ja? Das ist so. Wir bekommen dieser Habit und dann eine zweite und dann, wenn nötig, eine neue. Aber es kann 20 Jahre dauern. Ja? So ist es eine gute Sache und für mich eine Freude. So brauche ich nicht anders. Aber ich muss sagen, es gibt jetzt in meinem Kloster die Schwestern, die das Habit nicht täglich tragen. Zum Kirche immer, ja, zum Gebet immer, aber drinnen im Kloster anders gekleidet sind. Und wir experimentieren auch mit das, weil für viele ist das die Kleidung auch ein Signal der Personalität oder Persönlichkeit, ja, und wollen auch mit dieser Kleidung etwas zum Ausdruck bringen. So. Aber für mich ist das wunderbar mit dieser schwarzen Kleidung, immer gleich 20 Jahre und bin sehr froh. Ich war auch, wenn ich nicht im Kloster war, hätte ich 2 Hosen und dann immer eine die andere und sie waren gleich. Und meine Freude ist, wenn ich das Gleiche, das ich trage, genau finde. Und dann ist wunderbar, weil ich kenne das. Aber das ist, wie ich das erfahre. Ich hätte aber etwas auch zu sagen zu diesem Projekt des Zusammenlebens, aber ich kann warten bis später in diesem Thema.
Ich würde vielleicht zwischendurch mal gucken, weil ich Sie nicht im Blick habe, gibt es Anmerkungen oder Fragen von Ihnen? Möchten Sie sich noch mal einbringen? Aktuell nicht.
Sie sehen auch das hinter mir. Ich habe einige Bücher, ja, so Bücher habe ich hier, wo ich arbeite. Ja, da sehen Sie. Ja.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, Herr Hertel, bitte.
Und zu den 1000 Gabeln.
Zu den 1000 Gabeln.
Ja, also ich denke auch, also wir haben viel bei der Plattform Kohaus in Berlin geht es viel um Bauen und Projekte initiieren, aber es ist tatsächlich und auch energieeffiziente Bauweisen und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall tatsächlich, das Thema ist, dass eine Gemeinschaft auch Sachen teilen kann, wenn sie es denn wollen. Und das Haus zum Beispiel, in dem ich wohne, wir haben also auch so Tauschregale, wo ein wahnsinnig großer Durchsatz ist. Und ich sag mal, unser größter Freund ist eigentlich auch die Plattform nebenan.de. Ja, die sozusagen auch innerhalb von Nachbarschaften letztlich Austausch jeglicher Form, ja, sei es zum Stricken sich zu verabreden oder aber eben auch Dinge zu tauschen, die man nicht hat. Und sowas Ähnliches haben wir eben auch bei uns im Haus, dass eigentlich immer irgendjemand postet, ich brauche irgendwie so eine Bohrmaschine, hat die irgendjemand oder dieses Spiel oder meine Eltern kommen zu Besuch, gibt es irgendwo eine leere Wohnung. Und das, glaube ich, ist sozusagen eben auch wichtig. Und das muss nicht zwangsläufig in einem Haus sein. Aber es findet oft viel einfacher statt, weil eben das rein Virtuelle ergänzt wird um den kurzen Weg. Und dass es einfach ist und man einfach mal vorbeikommt oder man sich sowieso über den Weg läuft. Und insofern liegt da schon eine unglaubliche Stärke drin. Und um mal auf den Anfang zurückzukommen, zur Florastraße 86, die Ihnen nicht so gefiel. Ich kenne die gar nicht. Ich habe nichts zu verteidigen. Aber es ist sozusagen alleine, weil es ja auch um das Thema geht, Wege in die Zukunft. Ich glaube, dass wenn eine Hausgemeinschaft sozusagen miteinander im Austausch ist und sich hilft, also was will ich mehr? Leute, die nicht vereinsamen oder einen Psychologen brauchen, der ihnen irgendwie hilft, sich damit ab... oder dass sie konkrete Probleme gelöst bekommen haben oder dass sie jemanden haben, mit dem sie ihre Bohrmaschinen hin und her tauschen können.
Ja, und das funktioniert auch bei Ihnen schon lange Zeit.
Ja, und es gibt auch Grenzen. Wenn man Gerät verleiht, muss man auch damit umgehen können, dass es nicht ganz so sauber vielleicht zurückkommt oder dass man noch erklären muss, wie es geht und dann macht man es lieber selber für den Nachbarn. Also
das volle Programm.
Das volle Programm.
Das volle Programm. Ich würde dann vielleicht gerne auf einen dritten Bereich kommen, den ich mal etwas im weitesten Sinne das Politische nenne. Das Politische in dem Sinne, dass Co-Housing-Projekte für sich interessant sind, aber wiefern haben Sie auch so etwas wie Gesellschaftsveränderndes im weiteren Sinne? Der Ansatz ist ganz simpel und auch der verbindet wieder Klöster und Co-Housing-Projekte in gewisser Weise. Beide stellen doch etwas in Frage, was gerade in so einer zurzeit explodierenden Stadt wie Berlin selbstverständlich scheint. Grund und Boden werden als Kapital verstanden, das es vornehmlich zu entwickeln und zu mehren gilt. Das ist ein Verständnis, das uns ja völlig selbstverständlich ist. Grund und Boden sind privat. Also noch ist uns nicht so selbstverständlich, dass eine Quelle im Wald nicht verkauft worden ist und privat ist. Aber wir haben uns völlig daran gewöhnt zu sagen, Grund und Boden ist privat. Und ich denke, beide Welten, die der Klöster, aber auch die der Co-Housing-Projekte, rütteln an diesem Satz. Inwieweit, Schwester Teresa, jetzt muss ich dorthin gucken, Schwester Teresa, empfinden Sie Kloster im 21. Jahrhundert als ein politisches Projekt?
Ja, es ist für viele Menschen ungläubig zu denken, dass Menschen zusammenleben können. Ich habe gesagt am Anfang, dass die Berufung, die ich erfahren habe, oder auch meine Mitschwestern, ist nicht direkt zum Zusammenzuleben. Ja? Das war klar von Anfang. Aber sofort sind wir zusammen und leben wir zusammen. So, dann muss man lernen, wie man das macht und dann entdecken. Und dann kommt die Überraschung, dass wie vieles, als gesagt früher, ja, herausfordernde, aber auch wie vieles anziehender in diesem Zusammenleben kommen. Anziehender in diesem Sinn, dass du bist so reich, ja, die Umgebung ist so reich. Reich, weil die Menschen sind ganz anders und du kannst nicht mehr in deiner kleinen, du kannst immer das, aber du bist stets eingeladen, dich zu öffnen, ja, dich anders. Bemerken, dass Leute denken anders. Und es gibt Menschen, die etwas, das du so schätzt, genau ganz anders, auch politisch. Auch das finde ich essentiell für das Zusammenleben, für das politische Ebene. Es gibt hier heute, ja, in der Welt, in Europa und weltweit, diese Neigung zu mehr homogene Gemeinschaften zu bauen. Ja? Und das in einem Platz wie einem Kloster, wo du nicht wählst, ja, die Gemeinschaft und auch nicht direkt das Zusammenleben. Der Resultat ist, dass die Menschen kommen hier und sind politisch die ganze Spektrum. Ganz links, ganz rechts und katalanisch für die Unabhängigkeit, total gegen die Unabhängigkeit. So jedes politische Thema konnte tabu sein. Und manchmal es ist tabu, dass ich bin enttäuscht, weil ich fühle, nein, wir haben eine Berufung hier, wirklich einander zu engagieren. Und wir machen das auch, aber manchmal, es geht um das Thema, können wir nicht berühren. Ja? Aber trotzdem, du weißt, dass diese andere Schwester so total anders als du denkst, aber trotzdem bist du eingeladen zusammen mit dieser Schwester. Das finde ich ein guter Muster oder ein guter Beispiel, Erfahrung, dass auch in einer vielfältige Stadt und in einer pluralistischen Gesellschaft, ja, in diesem Sinn, dann die Vielfalt, religiöse Vielfalt gibt nicht unter uns, wir sind alle katholisch, aber auch katholisch zu sein kann man ganz verschieden, ja. Ich bin näher zu einigen Buddhisten, als ich bin oder ich mich fühle zu einigen Katholiken, die ganz anders seinen Glauben verstehen, ja. So in diesem Sinn, dass ist etwas, das zu diesem Punkt gehört.
Ich weiß es nicht, wie es bei Ihnen praktiziert wird, Schwester Teresa. Bilden Sie auch aus? Sie sind Professorin auch. Aber machen Sie so etwas wie Unterricht auch am Kloster? Ihre Schwestern, Mitschwestern auch? Sind Sie in Schulen tätig? Inwieweit verbreiten Sie auch Ihre Konzepte?
Das sage ich sofort, aber ich wollte auch sagen, dass um dieses Zusammenleben von so verschiedenen Menschen, es gibt drei Sachen, dass ich immer im Kloster erlebt habe und das gehören zu die alte Tradition der benediktinischen Kloster oder vielleicht alle Kloster, aber benediktinische besonders und vielleicht auch möglich darüber zu denken, wie Kochhausen sind. Und die sind singen, hören, schweigen. Gemeinsames. Gemeinsames Singen, gemeinsames Hören und gemeinsames Schweigen. Das finde ich sehr powerful, sehr mächtig, ja, die Erfahrung. Gemeinsames Singen, das kennt jeder, auch die faschistischen, ja, Totalitären, und sie wissen, dass wenn Menschen singen zusammen, ja, es gibt etwas als Einheit angebaut, aber wenn wir auch mit anderen Stimmen oder verschiedenen Nuancen singen, dann muss man sehr aufpassen, den anderen hören und ein gemeinsames, aber wir singen gemeinsam fünfmal pro Tag, ja. Wir haben siebenmal Gebet, aber nicht alle gesungen, zum Beispiel Matutin. Wir sind frisch auf den Bett angekommen und wir singen noch nicht, ja, in lautes Erz. Wir fangen beim Singen. Aber diese Zusammensingen finde ich sehr, sehr mächtig. Fast konnte ich sagen, wer nicht zusammen singt, vielleicht kann nicht zusammen leben. Weiß nicht, konnte ich da sagen. Aber es ist nicht nur Singen, dann kommt Hören. Das ist auch tief mächtig und unerwartet für mich. Zusammenhören ist nicht zueinander hören, das natürlich auch. Aber jetzt rede ich nicht darüber, dass das selbstverständlich ist, dass wenn wir zusammenleben, wir müssen einander hören. Das ist ein Hören, dass wir zusammen etwas hören. Das passiert in unserem Essen. Ja, wir essen ohne Reden. Wir essen ohne Reden und wir alle hören eine Schwester, die etwas liest. Und es ist wie ein Kapitel und dann morgen kommt das zweite Kapitel und dann dritten und dann hören wir zusammen. So ist eine Art von Zusammensein und eine Erfahrung, dass das können wir sagen, ja, gestern wir haben gehört und wenn wir reden eine Stunde pro Tag in unserer Rekreation. Aber wir haben zusammengelebt, auch wenn wir nicht reden. Wir zusammen singen, zusammen beten natürlich, zusammen hören. Und dann kommt Schweigen. Das ist auch etwas, das ich würde vielleicht empfehlen, und vielleicht Sie machen das noch viel, viel mehr, als ich jetzt rede. Aber wenn du mit einer Gruppe, auch mit nur einem Mensch, mit einem einzigen Mensch, aber mit einer Gruppe auch, schweigst, ja, das kann ein feindliches Schweigen sein, natürlich dann nicht. Aber wenn kein feindliches, aber freundliches Schweigen, dann es gibt so viel, das passiert zwischen den Menschen, das nicht wörtlich passiert, aber wirklich, nicht wörtlich, aber wirklich passiert, das verbindet. Und dann es ist eine Verbindung, das ist sehr angenehm und sehr ruhig und sehr tief. Und dieses Zusammenschweigen konnte man immer auch mit Ehepaar erfahren. Ja? Einmal eigentlich essen ohne reden und sehen, was passiert. Dann bemerkst du, mindestens ich, bemerke viel mehr und viel schneller, wie bin ich. Ob ich Feindlichkeit gegenüber diesem oder den anderen, es kommt alles zum es kommt alles zum Ausdruck oder nicht zum Ausdruck, zum Bewusst, wenn ich schweige. Ja? Und dann kann ich bemerken, ja, wo die Herausforderungen oder wo die Plätze, wo ich mehr arbeiten soll. Ja? Weil das ist ja, die Erfahrung, dass Schweigen zusammen schweigen.
Ja, ich bin gerade motiviert, mit dem Schweigen anzufangen oder das auszuprobieren, auch mit der Gruppe. Das praktizieren wir nicht, aber singen schon, und das verpasse ich leider heute Abend. Ich singe im Popcore und die singen gerade, ja, in dieser Zeit.
Ich auch habe verpasst. Meine.
Ja, das darf man nicht jede Woche machen, aber das ist eine wirklich eine schöne Sache, gerade in der Gemeinschaft. Aber zu der Frage der die politischen Aspekte des Wohnens, ich wollte kurz zwei Sätze dazu sagen. Erstens kann ich für mich sagen, mit meiner Arbeit, gerade hier in Berlin, geht es mir mit der Zeit immer mehr so. Ich sehe die politischen Aspekte des Wohnens. Und ja, für mich fängt es eigentlich mit dem Boden an. Und auch deswegen bin ich dabei, eine Stadt-Boden-Stiftung mitzugründen oder haben es gegründet. Und die Idee ist eben das, also Menschen Zugang zum Boden zu ermöglichen, müssen wir irgendwas unternehmen, wenn die Verwaltung oder wenn die Politik das nicht selber macht und nicht alleine macht. Weil das Wohnen zu teuer geworden ist und weil eben gemeinschaftlichen Wohnformen so gut wie gar nicht mehr zustande kommen können, weil eben die Stadt durchgentrifiziert ist. Und das ist, ich bin in Berlin in diesem Sinne politisiert in der letzten Zeit und bin auch der Meinung, es ist zu weit, schon zu weit privatisiert. Also erstens den Boden und zweitens Wohneigentum. Und denke ich mir auch deswegen, ist es, wir müssen nicht alles sofort verstaatlichen, aber wir sollten Gedanken machen, was da los ist. Aber ein Beispielprojekt für mich, auch um eine Brücke zu schlagen, noch eine Brücke, ist das besetzte Haus am Bethanien, das Georg von Rauchhaus, das 100 Jahre lang ein Schwesterwohnheim war, neben dem Krankenhaus, stand einige Jahre leer, vielleicht sogar 20 oder mehr, und dann, vielleicht nur 10 Jahre oder so leer, und dann Anfang der 70ern besetzt. Und das war fast 100 Jahre lang gemeinschaftlich bewohnt von Schwestern, die mit dem Krankenhaus zu tun hatten, hier in Kreuzberg nebenan. Und diesen jungen Besetzern durften gemeinschaftlich in diesem Haus wohnen, ohne irgendwas zu ändern, war das Haus so gebaut war. Und jetzt 40 Jahre später ist es saniert, aber denkmalrecht saniert, ein schönes Haus. Und da wohnen junge Leute weiterhin gemeinschaftlich. Aber hat dann auch eine politische Bedeutung, eben besetzt. Und ich erzähle die Geschichte nicht, aber die Überschneidungen sind jedenfalls da. Also wir haben Leute gemeinschaftlich gelebt und diesen jungen Aktivisten haben das Haus für sich entdeckt und wohnen gemeinschaftlich dort. Finde ich in Berlin immer eine schöne Geschichte.
Schwester Teresa.
Wenn ich darf, weil diese politische Frage auch mich betrifft. Zuerst, ich mag, dass dieser Kloster oder dieses Haus der Schwestern jetzt so benutzt wurde. Aber was ich politisch finde sehr am höchsten herausfordernde, ist diese Zusammenbesitzen. Ja? Oder nicht besitzen, dass wir alles, was wir machen, sie haben gefragt, ob ich lehre, ich habe keine von uns hat eine ständige Arbeit draußen im Kloster. Es konnte sein, ja, ich konnte an der Uni lehren, es ist nicht ausgeschlossen, aber in unserer Gemeinschaft passiert das nicht. Ich lehre pünktlich hier, da Konferenzen, schreibe vom Kloster und ich lehre im Kloster auch. Wir haben eine monastische Schule gegründet namens Synkletika, das ist eigentlich die Name einer Frau, die im 4. Jahrhundert gelebt hat in der Wüste. Und ihr Name auf Griechisch bedeutet Synkletos, zusammen, convened zusammen, ja, berufen zusammen. Aber das ist nicht für die Schwestern, aber für alle, die zu dieser Schule kommen wollen. Aber ja, das gemeinsam, dass ich kann Geld verdienen und dieses Geld nicht mir gehört. Das gehört zur Gemeinschaft, ja. Und es gibt Frauen oder Schwestern, die kein Geld verdienen. Aber sie machen andere Sachen. Und das ist nicht, ich gebe dir mein Geld, das ist weg. Sogar Benedikt hat gesagt, und das ist sehr herausfordernd für unsere Kultur, sogar mein Körper gehört nicht zu mir. Das ist eine Grenze wahrscheinlich für uns, ja, was das bedeutet. Man denkt mit Missbrauch und alles. Natürlich denke ich nicht in dieser Richtung, aber in der Richtung, dass der Körper und das, wie heißt das, das materialische, ja, Welt, Materie. Irgendwie zusammenkommen. Ja, ist nicht eine Trennung zwischen diesem Ich, die ganz isoliert, das ist auch ein ökologischer Punkt, Ich und dann die Welt. Nein, wir sind auch durch den Körper Teil des Weltes. Hm. So, wenn ich alles teile, auch irgendwie, ohne Extreme oder zu machen, so dieses gemeinsames Geld ist und noch etwas, das auch könnte man fast kommunistisch verstehen, in dem Sinn, dass von jedem Mensch, was er oder sie kann und zu jeder, was er oder sie braucht, ja? Wenn genug gibt. Und da sagt Benedikt ganz klar, ja? Klag nicht, wenn ein Mensch zwei Decken braucht. Ja? Wenn du nur eine brauchst, dann du hast nur eine, die andere hatte zwei. Und du arbeitest, so die andere zwei hat. Und das ist so selbstverständlich im Kloster. Aber noch am Ende, dass es gibt drei Sachen, die es im Kloster gibt, dass ich auch denke, vielleicht wichtig für Co-Housing. Und das ist, wir leben zusammen, weil wir eine Regel haben, das benediktinische Regel. So, wir wissen, ja, wie wir wollen, leben wollen. Es gibt eine Regel, aber eine Regel wäre nicht genug. Es gibt eine Äbtissin und die Äbtissin hat zwei Aufgaben. Das ist die Regel aufpassen, dass die Regel respektiert ist, aber das nicht nur. Die Aufgabe der Äbtissin, und das wurde geschrieben im 73. Kapitel des Benediktinischen Regels, so die letzte Kapitel, es steht, die Abbess muss die Regel anpassen. So, diese Regel ist keine harte, fixierte Sache. Es muss angepasst werden. Nicht verändert. Nein, das nicht. Die Äbtissin muss nicht die Regel verändern, ja? Aber anpassen. Und es fehlt noch etwas, das ist Versammlung. Die Äbtissin wurde gewählt. Und das steht schon in der benediktinischen Regel im 6. Jahrhundert. So, Demokratie war noch da. Weil die Äbtissin ist nicht von dem Bischof oder nicht von einer oberen Autorität, hat nie in der Geschichte der Benediktiner so gewesen, vielleicht im Mittelalter mit Königen oder andere Sachen, aber immer als Anormalität, als etwas, das nicht so sein sollte. Traditionell von Anfang an in der benediktinischen Regel vom 6. Jahrhundert ist die Äbtissin, der Abt, immer von die ganze Gemeinschaft gewählt. Und Benedikt in der 4. Kapitel sagt, wenn die Versammlung kommt zusammen, müssen alle aufpassen, dass sie die Jüngste hören. Und in dieser Kultur im 6. Jahrhundert, die Jüngsten waren nichts, nicht wie heute, dass die jungen Menschen sind die Wichtigsten manchmal, aber damals nein, sie waren immer untergeordnet für die Senioren, die Alten. Aber Benedikt schreibt, muss man aufpassen, dass die Jüngsten seine Stimme zum Ausdruck bringen, weil oft spricht der Heilige Geist durch die Jüngsten.
Ich würde gern zum Schluss an beide Fraktionen sozusagen eine Frage stellen, die mich in meinem Handeln auch oft bewegt, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin einsam mit meinen Positionen und empfinde mich aber in gewisser Weise auch als Elite. Ein problematischer Begriff, gerade in der deutschen Geschichte auch. Aber ich habe das zum Beispiel vor 20 Jahren, habe ich schon immer gesagt, die einzige Chance, ökologisch zu bauen, ist, die Dinge zu erhalten und nicht ständig auszutauschen und neu zu bauen. Heute wird das langsam Mainstream. Ich habe mich ganz schön allein gefühlt und die Kollegen haben mich geprügelt dafür, die neuen Stahlbeton und Stahlbau und was auch immer bauen wollten. Und meine Frage geht in die Richtung des elitären Bewusstseins im guten Sinne. Wenn ich mich richtig an meine Religionsstunden erinnere, gibt es von Jesus das berühmte Zitat, ihr seid der Sauerteig, in dem der das Brot durchwächst und wirkt. Das ist ja so etwas Elitäres im guten Sinne. Inwieweit empfinden Sie sich, und die Frage werde ich Ihnen beiden auch gleich zum Schluss noch stellen, aber vielleicht fangen wir an, Schwester Teresa, inwieweit empfinden Sie sich auch in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unseren Städten als so etwas wie ein Sauerteig, der Auswirkungen haben kann und sollte? Inwieweit eine Elite im besten Sinne?
So, in diesem Sinn, ich weiß nicht, ob ich einer Elite besten Sinne geben möchte, aber dass vielleicht, ich sehe uns mehr als in diesem Sinn Licht als Sauerteig, weil wir sind auf dem Berg, sehen Sie, so alle können das sehen, ja. Aber in diesem Sinn, wir wissen, dass wir Menschen inspirieren können, wie wir leben. Sie kommen vielleicht nur für eine halbe Stunde, singen mit und gehen zu Hause inspiriert, ja, das passiert und das ist mir bewusst. Aber so verstehe ich nicht unidirektionell, weil es ist meine Erfahrung im Kloster, dass alle die Gruppen, die kommen, zum Beispiel, ich würde sehr gerne die Gruppe von Herr Lafont und ja, die, wenn sie zusammenleben, es wäre eine Freude im Kloster, sie einladen und dann diskutieren, ja, in Tiefe, wie leben sie und was passiert. Das könnten wir machen und dann es ist eine Inspiration für mich und für uns. Aber das immer. Und dann, wenn ich gesagt habe, es gibt Menschen, Frauen, die manchmal zum Kloster kommen für einige Monate, weil sie Schwierigkeiten haben oder weil sie studieren oder wenn sie mit uns reden, das ist für uns auch eine Inspiration. So, es ist mir bewusst, dass wir als gemeinsames Leben und Kloster viele inspirieren. Aber ich sehe nicht wirklich eine Unidirektionalität, weil unserem Kloster ohne die Leute, die von draußen kommen, wären tot. Und das war auch die Erfahrung mit Corona. Ja, keiner kam. Und das war interessant als Erfahrung. Natürlich dramatisch für viele Sachen, aber interessant als Erfahrung, aber weniger interessant.
Danke. Herr Hertel, inwieweit Sauerteig?
Der Gedanke ist mir so noch nicht gekommen. Und ich würde vielleicht manchmal eher sagen, das, was wir machen, ist vielleicht avantgardistisch, in der Hoffnung, dass das sozusagen auch andere inspiriert. Aber für mich ist es schon so, dass, also einerseits ist mein Beruf, Häuser zu bauen mit Gruppen, so. Das hat auch manchmal sozusagen etwas Ermüdendes, zumal Projekte oft 3-4 Jahre dauern, von der ersten Idee, bis es dann so wird. Aber ich denke, es ist jedes Mal für mich auch ein interessiertes Herausfinden, was geht und sozusagen aus all den Experimenten sozusagen auch selber irgendwie Dinge zu lernen und zu gucken, was ist eigentlich funktioniert gut, dass eine Gruppe dann irgendwie auch etwas bewegt oder was für unterschiedliche Formen gibt es. Ja, und es ist auch manchmal so, dass man am Anfang noch gar nicht weiß, was dann sozusagen in der Gruppe sich auch entwickelt, weil eben so vieles gar nicht besprochen werden kann, so in Worte gefasst, sondern das braucht auch Zeit. Und insofern das ist eher meine Sichtweise, dass es jedes Mal ein Experiment ist in eine ungewisse Zukunft und ich hoffe, dass etwas Schönes dabei herauskommt und wir bauen etwas sozusagen Einzigartiges, was man auch nicht kaufen kann, ja, weil das, was dort entsteht, eben ja, etwas Soziales hat. Es hat sozusagen auch einen gemeinsamen Prozess hinter sich. Ob das wirklich Mainstream werden kann, weiß ich nicht. Mal abgesehen davon, dass Bauen sowieso so ein ganz teures Thema ist. Also insofern, ich habe es bisher eher als Nische gesehen, die sozusagen gute Impulse setzt und auch interessante Projekte hervorbringt, wo vielleicht eher so wie Pilotprojekte, ja, von Pilotprojekten denkt man ja auch immer, die werden Beispiel für alles Mögliche. Ja, sie inspirieren, aber sie werden eigentlich selten Mainstream.
Jetzt Ihr Schlusswort übrigens.
Oh, ja, ich bin schön aufgeregt. ich gehe ganz vorsichtig mit dem Begriff elitär um. Ich denke eher in anarchistischen Richtungen. Deswegen ich habe die Vorstellung, für mich, aber für uns als Menschen sollten wir die Möglichkeit haben, für uns eben das Gute auszusuchen und auszuprobieren. Und ich verstehe diesen gemeinschaftlichen Projekten so. Ich habe diese Möglichkeit, ich habe das Recht bekommen, ich habe die Privilegien bekommen und ich tue was damit. Und das ist schon viel im Leben und darüber hinaus, wenn wir darüber reden mit Kollegen oder mit ja, Wissenschaftlern oder sonst was, sage ich, okay, die sind im besten Sinne Schulen. Ja, Leute können für sich schön wohnen und teilen und das Leben genießen und vielleicht aufeinander ein bisschen aufpassen. Aber im besten Sinne sind die Schulen und eben Schulen des Teilens oder Schulen vielleicht auch für die Demokratie, Leute lernen Entscheidungen gruppenweise zu treffen und die lernen auch ganz wichtig im Leben Kompromisse zu machen. Und wenn das schon passiert, ist es viel. Aber wir haben damit nicht mit der Bildung eine elitäre Gruppe, sondern mit eben verschiedenen Ansätzen. Und das ist das für mich die gute Vision.
Vielleicht können wir damit enden? Schwester Teresa hat vorhin beschrieben, die vielen Formen in einem Kloster zu leben, parallel in einem Kloster zu leben, vielen Formen für viele Menschen, dass auch das Co-Housing nicht die Lösung für alle Probleme des Städtebaus ist, aber dass es eine wichtige Form in dieser weiteren Entwicklung des Wohnens in der Stadt und auch auf dem Lande ist. Und als solche sicherlich sehr wichtig. Ich habe was gelernt, empfinde das als großes Glück, mit Ihnen gesprochen zu haben heute Abend und freue mich, dass Sie zugehört haben. Frau Löwe, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Es ist 5 Minuten über der Zeit. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Grüße nach Spanien. Schade, dass wir nicht zusammen noch singen können. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend.